die Grundordnung des Glaubens für das alttestamentliche Volk Israel, aber wie wir sehen werden, auch für uns als seine Gemeinde. Und hier geht es jetzt in diesen Versen um das erste dieser 10 Gebote. 10-mal heißt es, du sollst. Aber am Anfang steht ein Vers, der ganz anders klingt. Ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommen 10 Gebote und Verbote. Und über diesen ersten Gedanken wollen wir uns heute Gedanken machen. Ich bin der Herr, dein Gott. Ja, und unter diesen 3 Gesichtspunkten. Ich bin der Herr, dein Gott. Ganz einfach, so grundlegend, wie das klingt, ist es auch, dass wir auf den schauen wollen, der hier spricht und das in unser Leben nehmen, was er sagt. Ich bin der Herr, dein Gott. Dieses Wort ist ganz ähnlich schon einmal gesprochen worden, an ähnlicher Stelle. Auch das wissen Bibelleser einige Kapitel vorher im 2. Buch Mose. Im Grunde in Sichtweite dieses Geschehensortes hat Mose diesen brennenden Dornbusch erlebt, an dem er berufen worden ist. Und auch hier klang es ganz ähnlich. Ich bin, der ich bin. Oder wie man es auch übersetzen kann, ich werde sein, der ich sein werde. Oder ich werde sein, der ich bin. Oder ich bin, der ich sein werde. Es ist alles richtig. Das ist etwas Ungeheures, wenn wir das bedenken. Jede Religion, jeder Mensch, der irgendwo religiös empfindet, versucht sich ein Bild von Gott zu machen. Eine Vorstellung, vielfach Spekulation, manchmal auch bestimmte Visionen, aber ist es nicht oft Einbildung, Wunschdenken? Wer sagt uns, dass das, was in dieser Religion Grundlage ist, auch wirklich verlässlich ist, dass es tragfähig ist? Und hier teilt sich Gott mit. Er stellt sich vor, wie mit einer Visitenkarte. Ich bin. Gott teilt sich mit. Er ergreift die Initiative. Das ist schon etwas Besonderes. Und wenn wir das nur mal auf unser Gebetsleben anwenden und uns bewusst machen, Gebet ist ja nicht ein religiöses Selbstgespräch, ein Zurückziehen in uns, eine Meditation, wie uns das vielfach heute esoterisch angeboten wird, eine Versenkung in die Tiefe meiner selbst, um etwas Höheres zu finden. Wir werden nichts anderes finden, als was unsere Person ausmacht. Sondern es ist Antwort auf Grundfragen, die wir haben. Gott hat geantwortet, hier durch diese Gebote, durch seinen Sohn, durch Spuren in der Schöpfung, ja, durch vieles, was wir im Alltag nachvollziehen können. Und wir wissen es alle, er redet, manchmal im Flüsterton, wenn er immer wieder einen Finger auf einen wunden Punkt legt. Oder auch durch ein Schreien, der uns durch Mark und Bein geht, wenn er uns in eine Krise führt oder in eine Katastrophe. In Japan gibt es verschiedene Tempel, die der shintoistischen Religion gewidmet sind. Also der Religion, die in Japan vor allem beheimatet ist. Und ein besonderer Tempel, der ist eine ganz große Ausnahme. Es ist ein nackter, kahler, leerer Raum. Kein Altar, kein Räucherwerk, gar nichts. Nur ein leerer Raum und ein einziger Spiegel an der Stirnwand. Und es ist so, als wollte es diese Architektur aussagen, das Auge Gottes sucht dich und hier kannst du Gott finden. Und was findet man, wenn man vor den Spiegel tritt? Das weiß jeder, wir treten jeden Morgen vor den Spiegel. Wir sehen uns selbst, wir bleiben bei uns, in der kalten Kälte des Universums, ganz allein, anonym. Da ist kein Gegenüber. Oder wie es auf dem Gottesurteil am Karmel hieß, als Elia diese Baalspriester zu einer Herausforderung bringt. Da war keine Stimme, noch Antwort, noch einer, der aufmerkte. Das ist die normale Lage von Religiosität, von Suchen nach etwas Überirdischem. Nein, das ist Einbildung, da ist keine Stimme, da kann keiner hören. Aber Gott teilt sich mit, er hat geredet. Ja, und wir sagten schon, es ist der gleiche Ort, an dem diese Berufung von Moses stattgefunden hat. Denkt man nicht unwillkürlich zurück, wenn man an Ereignisse, an Gegenden, an Stellen im Leben wiederkommt, die man schon mal durchlebt hat? Mose hat das wiedererkannt. Das war doch hier, der Busch. Und was wird ihm dabei bewusst? Hier hatte er den Auftrag zu einem eigentlich menschenunmöglichen Projekt bekommen, ein ganzes Volk aus der Sklaverei zu führen. Und hier war der Ursprung seines Glaubens. Und wenn er da jetzt zurückschaut, vielleicht war das vor 2-3 Jahren gewesen, dann hat er erkannt, Gott hat Wort gehalten gegen jeden Augenschein. Wenn wir das für uns auch nochmal bedenken, wo haben wir erlebt, dass Gott Wort gehalten hat, wo wir eigentlich ganz anders auch hätten erwarten können? Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir müssen es uns notieren, müssen nur darüber nachdenken, um es wirklich nicht aus dem Auge zu lassen. Ja, und dieses Ich Bin, es wurde eben früher bei diesem blauen Dornbusch ausgedrückt als Ich Bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Eine immerwährende Gegenwart Gottes. Das heißt nicht nur, ich werde sein. Dann könnte man sagen, ja, wann wird das denn der Fall sein? Heute oder noch nicht? Irgendwann? Nein, ich bin, das gilt morgen auch wieder, ich bin, ständige Gegenwart. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da und heute hilft der Herr. Das sollten wir lernen, daran zu leben. Jetzt so, in der Lage, in der wir sind, spricht Gott, ich bin. Ja, wer spricht, wenn Gott sich hier vorstellt? Im Jesaja-Buch stellt es sich einmal so vor. Weißt du nicht? Hast du es nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, er wird nicht müde und matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Der ewige Gott, der die Enden des Universums abmisst, er redet zu uns. Und wenn wir das mal anwenden auf unseren Alltag, auf unser Denken, unser Empfinden, das morgen wieder in vielleicht manchen Problemen sich bewegt, die Sorge, die uns die Kehle oft zuschnüren kann, oder die Grenzen, die wir spüren, die Enttäuschungen, die wir erlebt haben, die Belastungen, denen wir uns nicht gewachsen sehen. Und immer heißt die Antwort, ich bin, ich weiß, ich kenne deine Lage, ich habe gesehen. Wenn es im Gottesdienst Hausarbeiten gäbe, dann wäre das eine, die nahelege, einfach mal in dieser Woche aufzuschreiben, der Bibel mal 100 Worte zu suchen, wo Gott sagt, ich bin. Wir werden wahrscheinlich mehrere 100 oder 1000 finden. Und vielleicht 2 von denen auswendig zu lernen zum nächsten Mal, wo Gott sagt, ich bin der Weg, der gute Hirte, das Licht der Welt und vieles andere. Ja, ich bin der Weg, eines der Worte, das Jesus wiederholt. Und nicht nur ich zeige den Weg, sondern ich bin es in Person. Das ist noch mehr. Er verkörpert sich mit unserem Leben, als dass er nur Wegweiser ist. Er geht sozusagen mit, die ganze Etappe, auch durch die Nebelstrecke. Oder denken wir an die Jünger, die auf dem See unterwegs sind und Gott naht sich zu ihnen, Jesus naht sich zu ihnen und sie erkennen ihn natürlich nicht, weil er auf dem Weg, auf dem Wasser wandelt. Ist das möglich? Und sie schreien vor Furcht. Es waren keine ängstlichen Naturen, keine Softies, sondern harte Fischer. Aber Jesus sagt zu ihnen, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. In der Offenbarung steht das Wort, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, der das letzte Wort hat. Wenn wir wieder Wahlkampf demnächst haben, dann gibt es auch wieder ein Fernsehduell der 2 Spitzenkandidaten oder demnächst in den USA genauso. Und da wird genau vorher abgemessen, wie viel darf jeder reden. Wer hat das letzte Wort? Und wer das letzte Wort hat, hat einen gewissen Platzvorteil. Dafür muss er zwischendurch dann irgendwie Zeit abgeben, um das auszugleichen. Wer das letzte Wort hat, der kann auch mal bündeln, nochmal alles zusammenfassen. Und Jesus sagt von sich, ich bin der Erste und der Letzte. In einer englischen Kirche gibt es, wie in manchen Kirchen, in den Fenstern Szenen aus der Geschichte des Lebens Jesus, die da dargestellt sind. Unter anderem die Weihnachtsgeschichte, die Passionsgeschichte. Und in diesem Fenster der Weihnachtsgeschichte steht dieser bekannte Vers, Ehre sei Gott in der Höhe. Glory to God in the highest. Aber die Kirche ist verfallen. Kaum Besucher, kein Finanzmittel, um da was zu tun, auch kein Interesse in der Stadt, überhaupt die Kirche zu halten und Kirche zu bauen. Und irgendwann hat ein Junge mal einen Stein durch diese Fenster geschmissen, es fiel gar nicht auf. Aber doch, dem genauen Beobachter fällt das auf. Wenn er von innen jetzt dieses Kirchenfenster sieht, dann liest er, nachdem genau das E von highest ausgeschlagen worden ist, Glory to God in the high ST. Und das steht im Englischen für Glory to God in the High Street. Ehre sei Gott auf der Hauptstraße. Also, mitten dort im Leben, wo sich der Alltag abspielt, da hat Gott Ehre einzufordern. Da ist er der, der redet, der sich zu seinem Wort bekennt. Aber wir wissen, dass das Ich Bin auch vor eine Entscheidung stellt. Gott stellt sich vor, ich bin. Was ist unsere Antwort? Und wir lesen alle möglichen Schattierungen von Antworten in der Bibel. Einige sagen, genau das brauche ich. Andere sagen, was will der Schwätzer? Wir wollen ihn ein anderes Mal hören. Und andere sagen, offensiv, auf keinen Fall, nicht mit mir. Da wird von diesem Wunder der Brotvermehrung in der Bibel berichtet. Und anschließend spricht Jesus über das Brot als Bild für das, was sein Leben als Opfer für die Menschen ausmacht. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel gekommen. Wer von diesem Brot essen wird, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, das ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Ja, das ist anstößig, auch wenn es eine Bildrede ist. Wie kann man Menschenfleisch essen, wenn man es so wörtlich verstehen würde? Viele nehmen daran Anstoß, gerade Juden, in einem sehr frommen, ritualen Umgang mit den Geboten gewohnt. Aber Jesus setzt noch eins drauf und sagt es noch pointierter. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, das ist eine wirklich schwierige Vorstellung, der bleibt in mir und ich in ihm. Und dann kommt die Reaktion, wie sie kommen musste. Viele nun seiner Jünger, auch der Jünger, nicht nur der Fremden, die das hörten, sprachen. Das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen nicht mehr mit ihm. Und Jesus sprach zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Genau das geschieht heute auch. Da wird in der hessischen Kirche von Hessen-Nassau eine Kommission eingerichtet, die überlegen soll, wie kann man heute noch den Menschen etwas vom Opfertod Jesu sagen. Das ist doch anstößig. Ein blutrünstiger Gott, der Blut fließen sehen will, um vergeben zu können. Das kann man heute nicht mehr anbieten. Wie damals wandten viele sich ab. Das ist in der Kirche heute nicht anders. Ich bin der Weg, so kann man es auch betonen, nicht nur ich bin der Weg, sondern der Einzige. Andere Wege sind Irrwege. Das ist das, was die Hörer auch daraus herausgelesen haben. Wenn es nur einen Weg gibt, sind alle andere Wege Umwege, Abwege oder Irrwege. Ich bin der Herr. Wörtlich Yahweh, also dieser Name Gottes, mit dem Gott in dem Alten Testament genannt wird. Und jetzt kommt das Ich Bin und das viele zehnmalige Du sollst. Nun, da geht es um den Gehorsam, den Menschen Gott schulden. Gehorsam hat direkt für uns einen sehr harten Klang, ja? Einen Klang, der es uns nicht gemütlich macht, ja? Wo wir denken, muss das sein? Geht es nicht auch anders? Man kann das umschreiben und sieht dann mehr, ja, was meint Gott eigentlich mit Gehorsam? Es ist ein ganzes Spektrum von Eigenschaften, von Handlungen. 5. Mosebuch heißt einmal, nun Israel, was fordert der Herr dein Gott noch von dir, als dass du erstens dem Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst, dass du ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst von ganzem Herzen und ganzer Seele. Also 4 Eigenschaften, 4 Sichtweisen, die Gehorsam ausmachen. Von 4 Himmelsrichtungen kann man so mal drauf sehen. Fürchtest, wandelst, liebst und dienst. Also es geht um die Ehre Gottes, um die Treue zu ihm, die Liebe und den Dienst für ihn. Von ganzem Herzen, auf Dauer, nicht nur mal, wenn es uns gut passt, ungeteilt, kompromisslos und sichtbar für andere. Gehorsam ist auch etwas, was einen Freund betrifft, nicht nur Knechte. Jesus vergleicht einmal seine Jünger mit diesem Verhältnis Knecht und Freund. Er sagt, ich habe euch nicht Knechte genannt, ich habe euch Freunde genannt, denn ein Freund weiß, was sein Herr will. Er denkt mit. Ja, wie ein leitender Angestellter, der vielleicht auch erfolgsabhängig bezahlt wird, der wird sich schon etwas einfallen lassen. Wie kann er das Beste für das Unternehmen tun? Und ein anderer tut bestenfalls seine Pflicht, der eben als Mitarbeiter, als Sklave sozusagen dieses Unternehmens keine Identifikation mit dem Unternehmen hat. Ungeteilt Gott dienen. Vielleicht ist das das Heikelste. Und es wird dann hier weiter ausgedrückt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich glaube, das ist uns allen ja natürlich naheliegend. Natürlich, Gott soll die Ehre haben, soll auch die erste Stelle haben. Aber muss es wirklich so hart sein? Keine andere Position, die mit ihm diesen Platz teilt. Du sollst ja kein Bildnis machen. Muss man das in einer aufgeklärten Gesellschaft wie der unser noch sagen, dass wir nicht irgendwie ein Gottesbild mit uns herumtragen? Wir sind vor Jahren in Island gewesen. Das ist ja nun eine sehr kleine, überschaubare Gesellschaft. Sehr, sehr hochwohlhabend, wahrscheinlich besser mehr als in Deutschland. Eine Hightech-Gesellschaft, kann man nur sagen, sehr säkularisiert, sind wenig christliche Wurzeln spürbar. Und da wurde aber eine Straße in der Stadt gebaut, eine Trasse gelegt und dabei rutschte ein Bagger ab, Schaden von 200.000 Euro. Und die Planung der Stadtväter sah vor, nein, wir müssen, weil die Berggeister hier offenbar sich gewehrt haben gegen diesen Straßenbau, die Straße ein wenig anders trassieren. Und tatsächlich hat man für Millionen Aufwand einen ganz anderen Weg genommen, um diese Trolle, diese Berggeister nicht zu stören. In einer Gesellschaft, wo man denkt, ist das möglich? Eine Hightech-Gesellschaft, vollkommen säkular. Ja, wir sollen keine anderen Götter neben Gott haben. Vielleicht bezieht sich das vor allem auch auf die Anerkennung, die Meinungen, die wir von anderen so hochachten. Was werden die denken? Wie werden die mich einschätzen? Wie kann ich das vor denen irgendwo anklingen lassen, dass ich zu Jesus gehöre? Und da merken wir, wie schwer uns das wird. Da keine anderen Götter, auch nicht die Meinung von Menschen. In der Geschichte der Könige Israels und Judas gibt es ja immer wieder fast einen Routinesatz am Ende des Lebens oder auch am Anfang. Er tat, was dem Herrn missfiel, in der Mehrheit der Fälle. Oder aber auch, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, nur, und dann kommen Einschränkungen, dass zum Beispiel die Höhen, auf denen noch geopfert wurde, nicht entfernt wurden. Und bei ganz wenigen Fällen, er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ohne Einschränkung. Wir merken, dass diese Konkurrenz, mit der Gott keine anderen Götter neben sich duldet, dieser eifernde Gott, wie hier beschrieben wird, etwas ist, was uns sehr zu schaffen macht. Es leuchtet uns ein mit vielen technischen Beispielen. Ja. Bei jedem Start eines Flugzeuges werden wir dringend ermahnt, alle elektronischen Geräte an Bord ausschalten, weil der Kurs gestört werden könnte. Die Navigation ist gefährdet, wenn es nicht nur ein Kurssystem gibt, das hier den Ton angibt. Wir wissen eben die Geschichte dieses reichen jungen Mannes, dem Jesus begegnet. Warum muss er so hart sein und ihm sagen, eins fehlt dir noch? Das versteht man ja noch. Aber dann die Konsequenz, verkaufe alles, was du hast. Warum hat es Jesus nicht mit 90% Spenden bewenden lassen? Von den 10% hätte er auch noch prächtig leben können. Nein, verkaufe auch noch das letzte Prozent und gib es weg und folge mir nach. Warum so extrem? Nun, weil er sicher wusste, dass der Reichtum, der Lifestyle, des Prestiges, sich alles leisten zu können und damit Menschen zu beeindrucken, für diesen eine große Versuchung gewesen wäre. Er wäre wieder abgedriftet. Und Gott sieht, wie schwer uns das fällt. Nämlich, wenn er im 5. Buch Mose einmal sagt, ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten. Ja, es ist wirklich die Klage, dass er fast sagt, ja, ich wünschte mir, sie könnten das schaffen. Was soll ich nur tun, um ihnen schmackhaft zu machen? Ach, dass sie doch ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten alle meine Gebote ihr Leben lang. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin, das sagt uns etwas über Gottes große Möglichkeiten. Der Herr, das ist dein Anspruch an uns. Und dein Gott, diese Beziehung Gottes zu mir, zu dir persönlich. Das heißt ja nicht der Herr, euer Gott, sondern dein Gott, ganz persönlich. Wir sind im Singular angesprochen. Und ähnlich, wie wir nachschlagen könnten, wie oft es Worte über Ich Bin im Alten und Neuen Testament gibt, könnten wir nachschlagen und hunderte und tausende Fälle finden, wo es heißt, dein Gott, dein Erlöser, dein Heiland. Oder das persönliche Fürwort, ich kenne dich. Ein Vers, in dem das geballt vorkommt. Jesaja 41, Vers 10, heißt es, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. 6-mal ein besitzanzeigendes oder persönliches Fürwort, du, dir, dich oder dein, deine. Geballt in einem Satz. Eine Fülle von Zusagen, ja. Man muss sie im Grunde nur einlösen. Und wie oft geschieht es, dass sie an uns vorbeilaufen, dass wir sie hören, uns dringt nicht durch. Gerade dann, wenn wir mit Belastungen umgeben sind. Wie kommen wir dazu, dass wir darauf bauen, dass wir darauf vertrauen, dass wir uns darauf verlassen, ja, dass wir damit rechnen, als hätten wir nichts an anderen Grundlagen. Ich denke, ein Maßstab, ein Nachweis, ein Hinweis für uns selbst, dass wir wissen, ja, wir glauben nicht nur, dass es vielleicht sein könnte, sondern wir nehmen das für uns in Anspruch, ist der Dank in den Schwierigkeiten, in den Belastungen. Natürlich auch der Dank nachher, wenn wir irgendwo die Hilfe erfahren haben. Aber wenn wir es noch nicht erfahren haben, dann zu danken. Und so sagt uns ein Wort das auch. Sorgt nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung. Also in allen Dingen, wo man dringend bitten und zu flehen hat, mit Danksagung vor Gott kund werden. Beides zusammen. Der Dank ist das Einschlagen in Gottes ausgestreckte Hand, die uns zusagt, ich verlasse dich nicht. Der Glaube ist das schon in Besitz nehmen, was wir noch nicht sehen. Die Sorge, die Bitte, die Klage, das ist der Schritt 1. Aber jetzt muss der zweite Schritt kommen. Sonst ist der Schritt 1 wertlos. Und eine Geschichte im Alten Testament, die mir immer sehr nahe geht, ist die des Königs Josaphat, König von Juda, der von einer feindlichen Übermacht, einer zigfachen Übermacht bedroht wird. So, was soll er tun? Dann heißt es einfach, treffen die Vorbereitungen natürlich, alles was militärisch nötig ist. Und die machten sich früh am Morgen auf, dem Feind entgegen, die kleine Truppe gegen diese Übermacht. Und Josaphat bestellte Sänger für den Herrn, dass sie Loblieder sängen vor den Kriegsleuten herzögen. Also keine Leopardpanzer und keine Aufklärungs-Airbags-Maschinen, sondern Sänger, die Loblieder singen. Kann man damit den Feinden Angst machen? Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Feinde, sodass sie sich alle selbst umgebracht haben. Und daher, so heißt es am Schluss, heißt diese Stätte bis heute Lobetal. Nicht Lobeda, aber wenn wir das dafür nehmen, Lobetal. Noch ein Denkmal im Namen über Jahrhunderte, der daran erinnert, durch Loben und Danken ist hier eine Schlacht entschieden worden. Gegen jeden Sinn. Gott hat eingegriffen. Aber es heißt auch, ich bin ein eifernder Gott, der die Missetat heimsucht bis ins dritte und vierte Glied. Passt das zusammen? Diese Liebe Gottes, der Wort hält. Ja, es passt zusammen, wie Sommer und Winter. Die Heiligkeit Gottes und seine Zusage. Die Liebe und der Ernst seiner Ermahnung. Das ist erschreckend, wenn wir das hören. Sogar Enkel und Urenkel könnten noch betroffen sein von Sünden meiner Generation. Muss man das so sehen? Im Einzelfall wird das stimmen, aber es gibt auch tröstliche Verse, die einen anderen Akzent setzen, sodass wir nicht in diese Angst gehen müssen, was hat mein Großvater verbrochen, dass ich das jetzt tragen muss. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Und vor allem, wenn wir den letzten Vers sehen, der Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden. Und ein anderes Wort sagt uns, es sind tausende Glieder an Generationen. Ja, so viel können wir uns gar nicht vorstellen. An denen noch Barmherzigkeit nachklingt für eine Treue eines Lebens. Ist das nicht gewaltig? Eine wohlhabende Familie hatte einen Sohn, einen einzigen Sohn. Noch in der Kindheit dieses Jungen starb die Mutter. Und nun gilt die ganze Zuwendung des Vaters, die Fürsorge für den Sohn, diesem Jungen. Aber im jugendlichen Alter stirbt dieser Sohn. Und das ist der Schmerz des Vaters um seinen Sohn und sein Alleinsein. Und irgendwann lebt auch er ab. Aber er ist ja vermögend und machen sich die Verwandten daran, hat er keine Verwandten nächsten Grades, mal zu schauen, was ist denn da das Testament? Was kriegen wir im Einzelnen denn? Wie können wir uns das aufteilen? Ja, die Geier, die immer dann bereitstehen, das gibt es. Und da ist auch die Haushälterin, die treu in diesem Haus gesorgt hat, nachdem die Mutter gestorben war. Und ihr ist das sehr vorbildlich gewesen, wie dieser Vater und so miteinander gelebt haben. Wie sie wirklich füreinander eingestanden sind. Wie da Fürsorge für spürbar war und Treue auf beiden Seiten. Und sie fragt nur ganz vorsichtig, darf ich denn eine Erinnerung vielleicht auch haben, wenn wir schon das Testament nicht haben, ein Foto, das Vater und Sohn dort an der Wand zeigt. Ah, natürlich, solange es um die Bankkonten, die Wertpapiere, die Münzsammlung und das geht, das geben wir ihr. Und sie nimmt dieses Foto, dieses Bild von der Wand und dann fällt ein Stück Papier heraus. Das Testament. Dem, der dieses Bild haben möchte, gehört mein ganzes Vermögen. Ein ganzes Vermögen, wenn wir diese Liebe Gottes zu uns, dein Gott, wie es hier heißt, seine Treue zu uns in unser Leben aufnehmen. Es nicht nur aufnehmen, es verdauen, es geradezu auf dem Munde zergehen lassen. Ich denke, es sind Schritte im Glauben, die wir hier gehen. Ich bin, stellt sich Gott vor, seine Möglichkeiten. Er ist der Herr, sein Anspruch, den er uns auch wissen lässt. Und er ist mein Gott, dein Gott, Gottes Treue und Mitempfinden für unseren Weg. Ich möchte schließen mit der Geschichte von Sir John Noble, eine wirkliche, wahre Biografie eines Amerikaners, der hier in Deutschland in den 30er Jahren eine Kamerafirma in Dresden aufgebaut hat. Und diese Marke Noble hat auch sogar durch die DDR bestanden und nach der Wende auch noch als mindestens als Markenname bestanden, leider nicht mehr als Firma. Nun, John Noble ist bei Kriegsende 1945 als Amerikaner und gleichzeitig deutscher Staatsbürger unterwegs hier nach Jena zu Carl Zeiss, um Linsen einzukaufen. Auf dem Rückweg wird er vom KGB erfasst und ohne Prozess, ohne Benachrichtigung von Verwandten inhaftiert. Und er geht durch fürchterliche Haftbedingungen in Dresden und später in einem Straflager in Worcuta. Immer wieder sein Hinweis, ich bin amerikanischer Staatsbürger. Fruchtet nichts, er hat keine Außenweltkontakte. Aber nach Jahren, Anfang der 50er Jahre, gelingt es, eine Karte an seine Verwandten herauszuschmuggeln. Nun, die sind wirklich energisch und bleiben dabei und gehen bis zum amerikanischen Außenministerium, zum State Department. Und tatsächlich, jetzt können die Sowjets das nicht mehr verheimlichen, dass hier ein amerikanischer Staatsbürger widerrechtlich 6-7 Jahre inhaftiert war. Und ihm wird auch in Aussicht gestellt, ja, du wirst freikommen. Und dann fragt ihn aber noch, als es schon sich ankündigt, dass er in die Freiheit kommen wird, der Lagerarzt, hör mal, wir haben da hinten eine Baracke mit Todkranken. Wenn sich niemand um die kümmert, sterben die uns alle weg. Könntest du die in den nächsten Wochen zur Pflege übernehmen, sie füttern und ihnen versuchen, durchzuhelfen. So was hätten wir da getan. Und ihm wurde gefragt, willst du das tun? Er sagt, wenn ich an meinen Willen appelliert bekomme, nein, das will ich natürlich nicht. Aber wenn es sein muss, wenn es jetzt dran ist, dann tue ich es. Und er hat es getan. Er hat sich in diese Krankheitszone gegeben, musste damit rechnen, auch selber infiziert zu werden und selber nicht zu überleben. Und nichts von dieser verheißenen, erwarteten Freiheit zu erfahren. Nein, er tut es. Der erste dieser Kranken stirbt, aber alle anderen überleben. Durch seine Pflege, durch seine Hingabe, durch seine Aufopferung. Er hat sein Leben gewagt, wie es unser Herr getan hat, der sich vorstellt, dein Gott. Gottes Möglichkeiten, sein Anspruch, seine Treue ohne Ende. Ja, das wir mitnehmen wollen in unseren Alltag. Amen.